ohne engagierte Akteure würde heute schon in vielen Städten überhaupt nichts mehr laufen, in vielen Kommunen, ne? Sondern das ist sozusagen das Lebenselixier für Bewegung in Städten. Und damit kann man eben extrem viel auch kompensieren.
Der Wissenschaftscampus NRW im Dialog. Martin Florak tritt mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik ins Gespräch und bringt neue Perspektiven zusammen. Kein fertiges Skript und keine feststehenden Antworten. Wir denken gemeinsam anders über Phänomene aus Forschung und Praxis nach, öffnen Perspektiven und laden ein zum gemeinsamen Reflektieren. Denn vielleicht entsteht Erkenntnis genau dort, wo wir sie nicht geplant haben. Vika. Was, wenn es auch anders sein könnte?
Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge des Vika-Podcasts nach, gerade schon im Vorgespräch mit meinem Gast gesagt, Sommerpause und dann sehr verlängerter Winterpause. Also wir haben einfach ein Dreivierteljahr blau gemacht und legen jetzt wieder los. Und umso schöner ist es, dass ich heute Uwe Schneiderlin zu Gast habe. Freue mich sehr, dass du dabei bist, Uwe. Herzlich willkommen.
Freue mich auch sehr, hier mit dabei zu sein.
So, Uwe Schneiderlin kennen jetzt vermutlich einige, die zuhören, aber natürlich muss ich ihn trotzdem vorstellen, damit wir uns ein bisschen eingrooven und vor allen Dingen die Verbindung herstellen zum Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Denn der rote Faden für die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate unseres Podcasts wird sein, über kommunale Handlungsfähigkeit zu sprechen. Und kommunale Handlungsfähigkeit hat jetzt natürlich ganz verschiedene Dimensionen und auch verschiedene Schlagseiten. Und das Gute ist, dass der Uwe Schneiderlin eigentlich mehrere Dinge gleichzeitig abdeckt und insofern das Panorama vielleicht ganz schön aufspannen kann. Warum ist das so? Einerseits hat er einen Blick auf, wenn man so will, Transformation und auch kommunale Transformationsherausforderungen, weil er Transformationsforschung gemacht hat am Wuppertal-Institut. Da war er lange wissenschaftlicher Geschäftsführer dieser Einrichtung und vielleicht kommen wir danach auch nochmal zu, die Idee des Wuppertal-Instituts war ja nicht nur Wissenschaft im Elfenbeinturm zu machen oder gerade nicht das zu machen, sondern eigentlich anwendungsorientiert auch was in die konkrete kommunale Transformation rüberzuspülen. Insofern hat er das als Erfahrung dabei. Er hat jetzt 5 Jahre Erfahrung als Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal auf dem Buckel, kann man sagen. Insofern aus der Wissenschaft in die Praxis gewechselt. Das ist natürlich super und ehrlich gesagt auch nicht so häufig, dass diese Art von Sphärenwechsel einsetzt. Und dann hat er über diese beiden Rollen eigentlich hinaus natürlich eine kommunalpolitische und auch regionale Vernetzung durch alle möglichen anderen Formate der interkommunalen Zusammenarbeit, der regionalen Zusammenarbeit und der Erfahrung und kann das sozusagen auch noch mit ins Gespräch einspeisen. Und insofern passt es total super. Wir zeichnen auf am 10. März und in 2 Tagen wird hoffentlich die Buchhandlung meines Vertrauens mir dein neues Buch schicken, Uwe. Dienstschluss heißt es, Herausforderung Kommunalpolitik. Der Untertitel spannt das Panorama ziemlich weit, aber das Stichwort Dienstschluss ist natürlich super, weil es, so reime ich es mir jedenfalls zusammen, beschreibt, wie sich das so anfühlt, wenn man 5 Jahre dieses Amt bekleidet hat und vielleicht hat es so diese Idee der sozusagen literarischen Selbstvergewisserung und vielleicht auch rückblickenden Therapiesitzungen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Oder ist das ein therapeutisches Buch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht primär. Und auch dieser Begriff des Dienstschlusses, das ist ja das sehr Schöne. Klar hat er so eine biografische Komponente. Das ist ein Buch jetzt nach einem persönlichen Dienstschluss. Aber es geht im übertragenen Sinne natürlich auch um den drohenden Dienstschluss in unseren Kommunen, weil ich ja viele Mechanismen auch beschreibe, die es so schwer machen, ne? Handlungsfähigkeit in Städten zu bewahren. Und dann gibt es natürlich jetzt auch immer noch so eine Konnotation von Dienstschluss, so klassisches deutsches Beamtentum, Bürokratie. Also die Frage, also was hat das eigentlich mit solchen Mechanismen zu tun? Und dann kann man Dienstschluss natürlich auch so lesen, es sind ja Schlüsse aus dem eigenen Dienst. Ne? Also stecken immer diese besonderen deutschen Worte, die so verschiedene Bedeutungskonnotationen in sich tragen an. Mhm. Und da schwingt insofern einiges mit. Aber der Anspruch ist, wirklich ein Buch zu schaffen, das mal sehr, sehr, sehr offen über die Mechanismen spricht, die die Organisation von Transformationen in Städten so schwer machen. Und gleichzeitig, und das ist der Mutmacherteil des Buches, auch aufzuzeigen, warum dann Städte trotzdem oft funktionieren. Also was so die Kräfte sind, die sie dann produktiv vorantreiben. Und der dritte Teil, der geht so ein Stück mehr in diese Staatsreformdiskussion, auch was können und müssen wir eigentlich tun, um diese produktiven Kräfte zu stärken und vielleicht das ein oder andere Dysfunktionale, was im ersten Teil beschrieben ist, besser einzuhegen. Und ganz klar, wenn man so ein Buch schreibt, auch nach 5 Jahren eigener Erfahrung, ist so ein intellektuelles Sortieren und auf den Punkt bringen, ist natürlich dann auch nochmal ein Verarbeiten all der Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber mir war sehr wichtig, dass ich ein sehr, sehr gutes Lektorat an der Seite habe, das eben aufpasst, dass es eben nicht irgendwo so durch die eigene Emotion oder das Ego überlagertes Buch ist. Ja. Und mir dann immer wieder gesagt wird, der Schneidewind, hier merkt man zwar, dass sie den XY vielleicht nicht ganz mochten, aber das ist jetzt für den Leser in Bamberg eher uninteressant, das lassen wir doch jetzt einfach mal raus. Ne? Also, und ich musste auch dem Klaus Wagenbach Verlag und der Lina Lutschak, der Lektorin, großes Dank sagen. Ich glaube, das ist auch wirklich gelungen, auch wenn natürlich der eine Wuppertaler Leser oder die andere Leserin aus Wuppertal dann sagen wird, ach, guck mal hier, da gibt er aber dem XY oder der Institution noch einen mit. Das bleibt nicht aus. Ja. Aber ich glaube, für die Leserinnen und Leser auch außerhalb Wuppertals ist das ein Buch, in dem man dann auch viele Mechanismen wiederentdeckt und dem auch mal ein Bild geben kann, die man vielleicht auch aus der eigenen Kommune kennt und damit dann sehr viel offener auch drüber sprechen kann.
Ja, wahrscheinlich wird in Wuppertal jetzt dann Textexegese betrieben, ne, und geguckt, wer wie sein Fett abbekommt. Und das Interessante ist, jetzt hast du das Spektrum ja auch aufgemacht, der Themen und dessen, was drinsteckt. Aber es ist auch interessant, weil es ja eine kommunalpolitische und eine Kommunalverwaltungsseite hat. Und beide sind ja interessant in der Kombination, weil vielleicht doch die Mechanismen, nach denen sie funktionieren, sich dann doch ziemlich fundamental voneinander unterscheiden. Du hast hier bei dem Transformationscamp, was wir hier in Oberhausen veranstaltet haben, im letzten Jahr schon mal gesprochen von 2 Begriffen, von denen ich zumindest vermute, dass sie es ins Buch geschafft haben. Du hast vom Verwaltungspartisanen und vom Verwaltungsguerilla gesprochen. Also die Vermutung ist, ne, du nickst, es ist vermutlich drin im Buch. Kannst du einmal kurz sagen, was du damit meinst, was dir begegnet ist und wie uns das so als Heuristik vielleicht helfen kann, so eine Kommunalverwaltung zu verstehen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, vielleicht einmal nochmal wirklich zu unterstreichen, was du gesagt hast, dass man zwischen kommunalpolitischen Mechanismen, also dem, was im Rat und in der Kommunalpolitik passiert, und dem, was in der Verwaltung passiert, wirklich sehr genau unterscheiden muss. Und das wird ja oft von außen immer so vermengt. Ne? Da ist das dann die Stadt. Und in dem Buch wird nochmal deutlich, dass wirklich vieles der dysfunktionalen Dinge eher kommunalpolitische Mechanismen sind. Und dass in der Verwaltung oft mit viel Engagement und Einsatz eben versucht wird, trotz dieser dann sehr, sehr schwierigen Interventionen die Stadt doch irgendwie am Laufen zu halten. Und das auch für mich eine sehr positive Überraschung war, wie viele, und damit kommen wir zu den beiden Begriffen, wie viele Verwaltungsguerilla es in solchen Städten gibt. Und mit Verwaltungsguerilla bezeichne ich eben solche Menschen in der Verwaltung, die ihr Territorium extrem gut kennen, alle Gesetze, Bürokratien, und die versuchen immer wieder auch mit pfiffigen und kreativen mal Umwegen und Aktionen Dinge möglich zu machen und mal laufen zu halten, selbst wenn die ganz formale Rechtslage sagt, boah, geht jetzt eigentlich gar nicht, aber keiner in der Stadt dafür Verständnis hat, dass jetzt Verwaltung hier nicht doch irgendwie eine Lösung findet. Und Verwaltungsguerilla so als Bild für sehr, sehr bewegliche Akteurinnen und Akteure, die immer wieder gucken, dass sie in den bestehenden Strukturen Durchbrüche finden und die Dinge gängig machen. Und der Verwaltungspartisan, das ist ein Begriff und ein Bild, der in der Organisationstheorie schon relativ lange verankert ist von Werner Kirsch, der damit in Organisationen Akteure bezeichnet, die sozusagen ihr eigenes Territorium um jeden Preis gegen externe Angriffe verteidigen. Also das sind die, nach dem Motto, immer schon so gemacht, ne? Also was soll denn jetzt diese Neuerung und Innovation, was wollen wir hier irgendeine Ausnahme möglich machen? Und diese Verwaltungspartisanen kennen natürlich ihre Rechtsfelder auch ungemein gut und können dann immer wieder Argumente finden, warum denn jetzt sowas gar nicht geht, warum es nicht erlaubt ist, und haben dann viel Blockadekraft. Aber das muss ich eben sagen, die sind in so einer Stadtverwaltung wirklich in der absoluten Minderheit. Auch wenn einzelne solcher Partisanen an neuralgischen Punkten manchmal ganz schön viel Ärger und Sorge bereiten kann. Und man kann jetzt drüber diskutieren, boah, ist das jetzt nicht auch mit den Begrifflichkeiten, hat das jetzt nicht so ein bisschen was zu Kriegerisches? Und
ja, es passt irgendwie dann doch zur Zeitenwende auch, oder?
Also ja, genau,
das passt irgendwie auch zur Zeitenwende.
Hab die Reaktion durchaus auch bekommen. Aber mir ist im Buch wirklich einfach darum geht, so ein Stück mit einprägsamen Begriffen Phänomene auf den Punkt zu bringen. Und wenn man dann auch über die Begriffe diskutiert, hat das ja den großen Vorteil, dass man dann automatisch bei der Frage ist, was sind denn das eigentlich für Phänomene? Trifft der Begriff das jetzt richtig? Da müsste man es nicht anders bezeichnen. Und damit ist dann auch ein Ziel erreicht, dass man sich mit den Mechanismen auseinandersetzt und sie eben wirklich adressiert. Denn oft weiß jeder implizit davon, aber es wird eben drüber geschwiegen. Und wenn wir sowas weiterentwickeln wollen, dann müssen wir es ans Tageslicht zerren und offen auch drüber diskutieren, was läuft da eigentlich schief und wie kann ich es verbessern.
Ja, jetzt sind wir mit den beiden Begriffen ja auf der Akteursebene unterwegs. Und ich stelle mir schon vor, oder jedenfalls würde ich sagen, ist das mein Eindruck, manchmal auch von Kommunalverwaltung, dass es einen fundamentalen Unterschied macht, auf welcher Ebene man jetzt die Partisanen und die Guerillas hat. Wo ist es denn sozusagen besonders notwendig, aus der Guerilla-Fraktion Leute zu haben, die als Ermöglicher unterwegs sind? Und wo ist es fast schon tödlich, wenn man jemanden hat, der als Partisan agiert? Also an welcher Stelle kann man Dinge besonders gut lahmlegen? Weil der Hintergrund, warum ich frage, ist, dass manchmal jedenfalls so in der Kommunikation mit anderen, die auch Kommunalverwaltungsverantwortung haben, so der Dreh kommt, dass sie sagen, ich habe auf der Arbeitsebene ganz oft die Guerilla-Leute, die halten den Laden am Laufen, ohne den diese Stadt überhaupt gar nicht funktionieren würde. Aber manchmal adressieren sie, dass vor allen Dingen dann die Verwaltungsführungsseite eher zur Partisanenfraktion gehört. Ja, wahlweise, weil sie schon so lange dabei sind, weil sie das genauso kennen, weil sie diese Fahrtabhängigkeiten so lange bedient haben, dass der Pfad so ausgelatscht ist, dass sie gar nicht mehr wissen, dass das überhaupt ein Weg ist und nicht ein Hohlweg und so weiter und so weiter. Also da würde mich einfach deine Erfahrung interessieren, wo sind die wirklich absolut tödlich? Wie kann man auch damit umgehen? Ja, also, und wie verhält sich das in diesem Mischungsverhältnis? Also, was kann man sozusagen verdauen in der Verteilung von Partisanen und Guerillas?
Also, ganz klar. Also, je höher in der Hierarchie dieser Typus angesiedelt ist, umso wirksamer ist sein positiver oder negativer Mechanismus. Also, wenn du Vorgesetzte als Guerilla hast, dann setzen die natürlich auch ein Zeichen. Im Buch nenne ich das Drei-Augen-Prinzip. Also, denn die normalen Sachbearbeiter, die, sag mal, für die ist das ja auch schwer, wenn die eine Gesetzeslage sehen, ne? Und sagen, man eigentlich muss es so und so passieren, sich dann wirklich einfach drüber wegzusetzen. Und wenn die dann eine Vorgesetzten haben oder eine Vorgesetzte, die ein Stück Guerilla ist und sich das dann anschaut und sagt, boah, also wir haben da schon viele Fälle gehabt und das haben wir schon einige Male so gemacht, weil da klagt sowieso keiner, ich drücke mal ein Auge zu als Vorgesetzte und ich unterzeichne das und zeichne das auch gegen, um den eigentlichen Mitarbeiter aus der Verantwortung zu nehmen und selber die Verantwortung zu übernehmen, dann prägt das natürlich eine Kultur. Dann wissen die Mitarbeiter, wenn sie zu so einer Vorgesetzten kommen mit einem Vorschlag, passen Sie mal auf, eigentlich schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so und so geht, aber wissen Sie, da habe ich jetzt selber so ein bisschen auch Bammel, das zu unterzeichnen. Würden Sie denn dafür die Verantwortung übernehmen? Dann entsteht da so eine ganze produktive Kultur in dem Bereich. Wenn ich ganz oben einen Partisanen habe, ne, von dem klar ist, der bremst alles aus, ne, der zeigt darüber auch immer wieder seine Macht in der Organisation, dann ist es für die Mitarbeiter natürlich unwahrscheinlich schwierig, da dann Guerilla zu sein, weil man natürlich mit immer wieder mit Sanktionen zu rechnen hat, vielleicht sogar mit Abmahnungen, weil man ja vermeintlich hier jetzt gegen formales Recht verstoßen hat. Und dann lähmt das einen ganzen Organisationsbereich. Ne? Also insofern sind gerade Partisanen in Führungsfunktionen sind die Hölle. Hatte da auch so ein, zwei bei mir in der Organisation, weil die wirst du auch kaum los, weil die haben ja nie einen Fehler gemacht. Ne? Die haben die besten Beamtenbewertungen, weil die immer fehlerfrei waren. Und die kennen, weil die Gesetze, auch das Dienstrecht aus dem FF kennen. Wenn du jetzt versuchst, personalrechtlich dagegen vorzugehen, ne, dann haben die das ganze Instrumentarium auch drauf. Das heißt, mit denen ist es unwahrscheinlich schwer, wenn die einmal in Führungsrollen sind, die wieder loszuwerden. Da muss man in der Personalentwicklung höllisch aufpassen, dass dieser Typus nicht aufsteigt und man insbesondere einen Mechanismus, den es oft gibt, in den Griff bekommt, dass nämlich bei den Beamtenbewertungen viele Vorgesetzte dann doch den Konflikt scheuen und gerade solchen Partisanen, weil die genau wissen, wenn ich dem Partisanen jetzt eine etwas schlechtere Bewertung gebe und nicht die Bestbewertung, dann macht er mir die Hölle, ne? Weil der erklärt, das dürfe doch gar nicht sein, er hat doch immer alles rechtmäßig gemacht. Und dass dann aus so einer Konfliktvermeidung her solche Personen immer Bestbewertung haben und dann bei gewissen Beförderungsrunden man nicht mehr an ihnen vorbeikommt. Also solche Fälle habe ich eben auch erlebt und das ist tödlich, denn wenn die einmal in den Führungspositionen sind, dann können die dir so richtig was lahmlegen. siehst schon an meiner Emotion, ich habe da sehr konkrete Personen immer vor Augen und es arbeitet noch an einem, weil man sich dann zum Teil jahrelang an solchen Menschen abgekämpft hat, ne, und dann mit Personal, Dezernat, alles eigentlich versucht hat. Und es ist wirklich verrückt, welche Fähigkeit dann auch in der Position zu beharren, es dann bei diesen Menschen gibt. Ne?
Du hast den Begriff jetzt der Rechtmäßigkeit schon eingeführt. Animiert mich zu zwei Perspektiven darauf. Eins weist nochmal in die Verwaltung zurück. Also wir erleben ja sonst oder haben sonst in vielen klassischen auch Ministerialbürokratien immer dieses Juristenmonopol gehabt, jahrzehntelang, das dann irgendwann mal vielleicht idealerweise aufgebrochen worden ist, aber um das auch zu brechen, ja, dass sozusagen alles nach den Kriterien von Rechtsförmigkeit und so weiter begutachtet worden ist und man immer eine juristische Expertise hatte und der besondere juristische Blick dann vielleicht einem auch besonders fremd erscheint, wenn man da als Ökonom oder vielleicht als Sozialwissenschaftler drauf guckt. Die andere Frage der Rechtförmigkeit hat ja, finde ich, was mit der Struktur der Kommunalpolitik zu tun, weil wir reden ja eigentlich von kommunaler Selbstverwaltung und die Trennlinie zwischen Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung ist auch manchmal ja fluide, weil man gar nicht so genau weiß, wo bewege ich mich jetzt eigentlich? Also reden wir hier über einen Verwaltungsakt im wahrsten Sinne des Wortes, guter Bürokratie, also Rechtsförmigkeit und Sicherheitsmaximierung, Risikominimierung, sozusagen Rechtförmigkeit der Verwaltung zu organisieren und wo besteht sozusagen politischer Handlungsspielraum. Also ich schiebe diese beiden Sachen nochmal, trenne die nochmal ein bisschen zu der Frage der juristischen Expertise. Kann man im Amt des Oberbürgermeisters eigentlich als Nicht-Jurist gegen so eine Art von Verwaltung auch als sozusagen Guerilla von oben agieren? Oder wie schafft man sich gewissermaßen auch das drauf, dass man mit diesem juristischen Rechtsmäßigkeit-Argument mithalten kann zumindest?
Ja, es ist sehr viel schwieriger. Ne? Ich bin ja auch kein Jurist. Und wenn du als Nicht-Jurist dann nur aus so einem Gestaltungselan versuchst, einfach mal zu machen, das muss doch gehen, jetzt tun wir einfach mal, dann läufst du über kurz oder lang in die offenen Messer solcher Partisanen, weil die dann nur darauf warten, dass du einen Fehler machst, der in hohem Maße ungesetzlich ist. Ne? Von denen kriegst du dann auch ständig Vermerke, wo du in vermeintlicher Fürsorge darauf hingewiesen wirst, Herr Schneidewind, ich kann das jetzt so umsetzen, wie Sie mir das angeordnet haben, aber ich mache Sie darauf aufmerksam, dass damit gegen folgende rechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Bitte bestätigen Sie mir, dass Sie diesen Rechtsbruch wollen, dann führe ich das natürlich aus. So nach dem Motto. Ja. Aber dann stehen Sie dafür im Knast und nicht ich. Ne? Mhm. Und insofern ist es, wenn man jetzt nicht Jurist ist, so extrem wichtig, dann juristischen Beistand an der Seite zu haben. Ich habe das in meinem Fall, die eben diese schöne Konstellation, dass ich die bis dahin amtierende Leiterin des Personalamts, eben auch eine herausragende Juristin, ist meine Büroleiterin geworden. Ne? Und da war ganz klar, ein wichtiger Teil ihrer Jobdescription war, du passt auf mich auf. Du passt darauf auf, dass der Oberbürgermeister, wenn der so im Überschwang der Gestaltungslust in solche offenen juristischen Messer zu laufen droht, dann hast du jederzeit das Recht zu sagen, Uwe, ich verstehe dich, was dich da antreibt, aber lass das sein, ne? Das killt dich. Und du brauchst Menschen an der Seite, denen du vertrauen kannst und die eben juristisch, sagen wir wirklich absolut im Stoff sind. Und das Glück hatte ich, darum bin ich, obwohl ich nun immer auch jemand bin, der eher zum Umkämpfen konventionell neigt, da auch so gut, ohne irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen und sonstigen juristischen Torwegs durch diese 5 Jahre gekommen. Also das hätte ich ohne Amut Salentan an der Seite vermutlich so nicht geschafft. Wenn man selber jetzt Jurist ist und auch eine sehr gute Juristin oder Jurist, ne, dann kann man natürlich ein Stück mehr aufs eigene Urteil sich verlassen. Das schafft dann auch Respekt bei der anderen Seite, weil die versuchen gewisse Spielchen gar nicht. Ne? Beim Nicht-Juristen wird natürlich dann oft versucht, über den Aufbau so eines juristischen Popanz, ne, Dinge zu verhindern oder eine gewisse Richtung zu lenken, weil man eben darauf hofft, der andere weiß gar nicht, dass diese juristischen Argumente letztlich alles Luftnummern sind. Aber wenn wir sie nur gut genug formulieren, dann lässt er sich vielleicht doch von beeindrucken. Und das passiert einem weniger, wenn die eben wissen, das ist selber ein guter Jurist, dann wird vieles nicht versucht. Ne?
Und das jetzt mal sozusagen auf die kommunalverwaltungsseite in der Führungsverantwortung zu beziehen. Also wie viel ist denn eigentlich Verwaltung und wo hättest du das Gefühl, da kann man jetzt gestalten, wenn man in dieses Amt auch kommt?
Ich meine, das hat mich ja gerade jetzt an dem Oberbürgermeisteramt gereizt, weil ich glaube, das ist eines der politischen Ämter, das noch am meisten wirklich sehr konkrete Gestaltungspotenziale deswegen hat, weil das, was in der Stadt passiert, ist eben weit mehr als Gesetzgebung und Verwaltungsakt. Das ist ja das, was man jetzt auf einer Landes- und Bundesebene, wenn du dort Politik machst, sind das ja deine einzigen Hebel. In der Stadt, gerade jetzt auch in der Stadt mit großen Finanzherausforderungen wie im Wuppertal, ist das, was als Stadt herauskommt, immer ja auch eine Gemeinschaftsleistung, ne, von politischen Entscheidungen, Verwaltungshandeln, aber dann unternehmerischen Akteuren, zivilgesellschaftlichen Akteuren, ne, Menschen, die in der Stadt Dinge voranbringen. Und du bist als Oberbürgermeister ja fast mehr so Dramaturg, ne, der eben schaut, was habe ich eigentlich für Spieler in diesem System und wie kann ich die Bedingungen für die, die Produktives voranbringen, verbessern, wie kann ich die flankieren oder auch unterstützen. Also es ist eine ganz andere Rolle und das, was am Ende herauskommt, passiert eben nicht nur durch politisches und Verwaltungshandeln, sondern auch durch diese anderen Akteure und Akteure. Wenn man jetzt gerade auf Wuppertal in den letzten 20 Jahren zurückschaut und die Menschen fragt, ja, sagt mal, was macht das neue Wuppertal aus? Was sind die Akzente, die hier gesetzt wurden? Dann sagen die Menschen dir sowas wie Nordbahntrasse, Utopiastadt, Aufbruch am Arnberg, Junior-Uni, jetzt in den letzten 2 Jahren urbaner Kunstraum, diesen großen Murals. Das sind alles Dinge, die stehen für das moderne Wuppertal. Ausgegangen sind die von unternehmerischen, zivilgesellschaftlichen Akteuren. Manchmal am Anfang sogar gegen Widerstand von Politik und Stadtverwaltung. Ne? Und du kannst dann natürlich in der Oberbürgermeister- und Verwaltungsrolle gucken, wie man für diese Akteure und Akteuren gut den Boden bereitet. Und damit entsteht in dieser Rolle eigentlich sehr, sehr viel mehr Gestaltungspotenzial, als das zum Beispiel auf den übergeordneten Ebenen der Fall ist, wo dir dann wirklich nur Gesetze und ihre Umsetzung zur Verfügung stehen.
Du hast das in der Einladung schon mal angetippt, dass dieses Stichwort der kommunalen Handlungsfähigkeit ja auch noch die Dimension hat der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Ne? Und wir erleben ja manchmal, dass in dieser zugespitzten Diskussion auch über Altschuldenregeln in NRW und die Landesseite und den Bund, der jetzt vielleicht oder doch nicht einsteigt, dieses Thema Finanzautonomie und finanzielle Spielräume eine total wichtige Rolle spielt. Jetzt haben wir mit diesem Verwaltungsführungsteil schon was anderes adressiert und wir haben noch die kommunalpolitische Seite. Könntest du sagen, oder was wäre deine Einschätzung, was ist sozusagen die notwendige und was ist die hinreichende Bedingung, die erfüllt sein muss, damit man dieser Gestaltungsrolle nachkommen kann? Weil du hast jetzt gerade zwischen den Zeilen auch noch sowas gesagt, wie bei den Initiativen, die ihr in Wuppertal gestartet habt, dass das auch was mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu tun hat, mit Leuten, die sozusagen außerhalb der kommunalpolitischen Blase im engeren Sinne Stadtentwicklung nach vorne treiben wollen. Das haben aber auch manche Kommunen gar nicht unbedingt. Ja, die haben vielleicht keine lebendige Zivilgesellschaft. Sie haben keine Mäzene, die dann an anderer Stelle vielleicht finanzielle Defizite ausgleichen. Sie haben keine Universität, um was nach vorne zu bringen und so weiter und so weiter. Also was braucht man unbedingt, um gestalten zu können? Und wo fängt dann sozusagen Regierungshandwerk an und Regierungskunst, um daraus was zu machen? Und wo könnte man, wenn man so ein Amt erringt, eigentlich ab Tag 1 sagen, oh Gott, also über Verwaltung und den Laden einigermaßen am Laufen zu halten, komme ich hier gar nicht hinaus.
Ja, also ich glaube, dass das Notwendige ist Engagement von Menschen und Akteurinnen und Akteuren in der Kommune. Weil egal wie die Randbedingungen sind und wie herausfordernd sie sind, wenn es nicht eine kritische Menge gibt von Menschen in der Verwaltung, in der Politik und dann in der gesamten Stadtgesellschaft, die Perspektive haben, wow, mag jetzt auch alles noch so schwierig sein, aber wir glauben an unsere Kommune und schauen, wie wir auch unter diesen Randbedingungen was voranbringen, dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Ne? Also wenn sozusagen so eine tiefe kollektive Resignation eintritt, weil man heute schon sagen muss, wenn man so nüchtern mal betrachtet von der Finanzsituation, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, also ohne engagierte Akteure würde heute schon in vielen Städten überhaupt nichts mehr laufen, in vielen Kommunen. Ne? Sondern das ist sozusagen das Lebenselixier für Bewegung in Städten. Und damit kann man extrem viel auch kompensieren. Also diese Finanzthematik haben wir ja angesprochen. Wenn man sieht, unter welchen finanziellen Randbedingungen so eine Stadt wie Wuppertal seit fast 20 Jahren agiert und was wir dennoch dann immer wieder möglich gemacht haben, wo man sich da manchmal so verwundert, die Augen reibt, wenn jetzt man so Städte hat, die das erste Mal seit 20 Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr haben und glauben, jetzt geht die Welt unter und jetzt geht gar nichts mehr. Dann sagt man, so, bitte kommt mal zu uns, dann können wir euch
ruft mal uns erklären, mal an, wir können euch beraten. Ne?
Teil dieses Geschäftes bei gleicher Stadtgröße mit 30-40% weniger Personal und 70% weniger Sachmitteln doch noch ganz passabel auch hinbekommt. Und insofern glaube ich, ist das Grundlegende. Und deswegen war mir das jetzt in dem Buch auch so wichtig, ne? Dass neben der Analyse der schwierigen Mechanismen dass es diesen Mutmacherteil gibt, der mal all diese produktiven Kräfte auch aufzeigt, denn die werden wir natürlich künftig noch mehr brauchen. Denn diese dramatische Finanzsituation der Kommunen, wo die Kommunen jetzt ja zu Recht rufen, Land, Bund, ihr müsst uns jetzt helfen, sonst stehen wir hier vor dem Aus, die wird sich ja leider nicht verändern. Denn Land und Bund haben ja auch kaum noch finanzielle Mittel. Das heißt, wir werden unsere Städte unter völlig anderen finanziellen Randbedingungen in den nächsten 10 bis 15 Jahren organisieren müssen. Und werden sie auch deswegen müssen, weil wir das Personal gar nicht mehr bekommen. Das ist ja, sagen wir mal, gehen ja die beiden Entwicklungen sogar komplementär ineinander. Wir haben gar kein Geld mehr, um die Menschen zu bezahlen, aber es gibt sie auch gar nicht mehr. Ja. Also, ich wollte eigentlich schon dran arbeiten, wie halte ich meine Stadt mit der Hälfte des Personals in 10 Jahren am Laufen? Ne? Weil ich habe das Geld gar nicht mehr, um den jetzigen Personalstamm zu bezahlen und ich kriege die Menschen auch gar nicht mehr. Und was heißt das im Hinblick auf Aufgabenkritik, ne? Entschlackung durch weniger Bürokratie, dass ich eben auch viel weniger Menschen in der Verwaltung brauche? Wie nutze ich die künstliche Intelligenz? Also an diesen Visionen müssten wir eigentlich arbeiten. Und das fällt dann oft wieder in diesem lokalpolitischen Klein-Klein total schwer. Ne? Weil das sind natürlich Debatten, die brauchen eine Offenheit. Ne? Da muss man auch mal provokantere Dinge vordenken und produktiv auseinander diskutieren können. Und dann in so einem lokalpolitischen System, das nur auf den nächsten Skandalisierungspunkt, ne, oder eine vermeintlich Zumutung für einzelne Gruppen lauert, ne, ist sowas ja kaum möglich. Ne? Dann versuchst du, diese strukturellen Fragen immer wieder auszuklammern, weil du genau weißt, sie sind Teil eines Shitstorms. Ne? Mal über die Frage, was heißt Postwachstums-Wuppertal? Wie organisiere ich Wuppertal mit einer Hälfte des Personals und nur noch 30% weniger Haushalt? Ne? Dafür müssten wir jetzt heute strategische Denkforen einrichten. Wenn ich das in meiner Amtszeit offiziell so verkündet hätte, dann wäre das Freudenfest für alle meine politischen Gegner gewesen. Jetzt will der Schneidewind Wuppertal endgültig versenken. Ne? Statt endlich mal mehr Gewerbeflächen auszuweisen und am Wirtschaftsstandort zu arbeiten und kraftvoller in Berlin und Düsseldorf aufzutreten, gibt er jetzt Wuppertal auf, ne, und kommt mit seinen völlig abgespaceden Visionen. Das sind dann ja ganz schnell so Kommunikationsmuster. Und weil ja solche Szenarien in der Stadtgesellschaft ja auch durchaus zu Recht dann Sorge, Angst auslösen, fällt dann auch so eine Fundamentalkritik schnell auf fruchtbarem Boden. Das ist also politisch ist das Harakiri. Und gleichzeitig bräuchten wir genau Orte, über solche Fragen nachzudenken. Das ist ja auch ein Grund für mich gewesen, jetzt aus einer Verantwortung wieder rauszugehen und zu sagen, weil wir die Diskussion führen will, möchte ich mit dem Erfahrungshintergrund auch über solche Dinge offene Diskussionen anstoßen. Und auch dazu dient ihm das Buch, weil ich der festen Überzeugung bin, wir müssen über solche Fragen reden, weil gerade wenn uns die Kommunen lieb sind, ne, weil sonst stehen wir dann plötzlich vor einer so großen Wand und kommen wirklich in eine Handlungsunfähigkeit, wenn man jetzt nicht irgendwann anfängt, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
Ja, ich nutze das mal so ein bisschen als Schwenkung von dieser, wir haben jetzt, klar haben wir strukturelle Fragen diskutiert, aber wir haben ja auch die Akteursebene bedient, aber nochmal zu blenden auf diese strukturgebende Funktion, die dann Land und Bund haben bei dem Thema. Ich will es mal mit zwei Stoßrichtungen versuchen, die das so zuwerfen als Häppchen, zwei Beobachtungen. Das eine ist, wir waren zusammen bei einer Tagung, ich glaube Dezember 23, da hat das Kanzleramt so unter dem großen Label der Transformation aus der ganzen Republik Leute zusammengeholt, die mit dem Thema zu tun hatten. Und da war so die Crème de la Crème der Transformationsforschung versammelt, plus Praktiker, die damit zu tun haben. Und meiner Erinnerung nach war das so, dass so ab der Mittagspause sich irgendwann durchzog durch die Wortbeiträge, die sehr unterschiedliche Themenfelder bespielten, dass diese ominösen transformatorischen Herausforderungen jetzt in den Kommunen zu gestalten seien. Und das, wie man das so ein bisschen so sonntagsredenartig so vor sich her erzählt und dann wie so eine Monstranz vor sich her trägt. Und irgendwann habe ich mal so versucht, jedenfalls mir einen Überblick zu machen, wer sitzt denn eigentlich da? Und ich habe mich dann doch irgendwann gefragt, das ist ja alles schön und gut, aber wer von euch hier im Raum hat denn auch nur den Funken von Ahnung davon, wie denn eigentlich dann so eine Kommune funktioniert und wie man das anpacken könnte, jenseits dieser schlaglichtartigen Betrachtung? Das ist die erste Beobachtung. Die zweite ist, und das haben wir jetzt schon so ein bisschen umkreist mit dem Stichwort Handlungsfähigkeit, weil handlungsfähiger Staat, da gab es ja auch eine Initiative, die da gestartet ist, rund auch um die Koalitionsverhandlungen. Per Steinbrück hier aus NRW, sehr prominent mit dabei, aber noch andere, Thomas de Maizière, Voskuhle und die Julia Jeckel, die da sozusagen gestartet sind. Und so ehrenvoll und vielleicht auch interessant die Ansätze, die da drin sind, gemeint sind oder ausgestaltet sind, hat mich doch ein bisschen Unbehagen beschlichen beim Lesen, weil ich vielfach gedacht habe, das ist ja schön, dass ihr jetzt Verwaltungsmodernisierung machen wollt, aber auf Bundesebene anzusetzen ist ein bisschen wohlfeil, weil erstens habt ihr sozusagen die Besten der Besten in der Bundesverwaltung bestenfalls und der Bund macht wenig Verwaltung. Das machen die Kommunen und das machen die Länder und da habt ihr überhaupt keine Ansätze so richtig drin. Deswegen das zusammengenommen, ist die Regelungsideen oder die Möglichkeiten, die wir da so sehen, die diskutiert werden, wie man institutionell vielleicht was ändert, wirklich so ausgereift und so kommunalpolitisch grundiert, dass du das Gefühl hast, du kaufst da gute Argumente, da sind wirklich interessante Ansätze dabei oder müsste man nicht sehr viel stärker mit Leuten auch ins Gespräch kommen, die so eine Erfahrung, wie du jetzt gesammelt hast, aus der kommunalpolitischen und Kommunalverwaltungsführungsrolle und auch Leute, die sozusagen in der Kommune wirklich Verantwortung tragen.
Ja, vielleicht drei Punkte dazu. Also erstens, auch dieser Workshop im Kanzleramt und auch das, was jetzt mit der Staatsreforminitiative passiert ist, das zeigt natürlich, was für eine Convening Power, also Kraft, Schlüsselakteure, mal so einen ganzen Tag für Zukunftsfragen zusammenzuholen, so ein Kanzleramt hat oder dann auch so eine prominent besetzte Vierergruppe, wo dann wirklich führende, hochrespektierte politische Köpfe unter Schirmerschaft des Bundespräsidenten so eine Reformagenda schreiben. Und ich glaube, dieses Muster, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil für diese Zukunftsfragen brauchen wir diese Convening Power. Denn das öffnet dann Räume, in denen diese Grundsatzdebatten geführt werden können. Von daher fand ich und finde ich in beide Initiativen wirklich ganz hervorragend, weil die ein Muster geprägt haben, auf das man Zukunft aufbauen kann. Zweitens, dieser Impuls und Reflex, man, eigentlich muss das jetzt auf der kommunalen Ebene passieren, der hat durchaus was sehr, sehr Richtiges. Ne? Weil alle das richtige Gefühl haben, auf der kommunalen Ebene kommen die Konsequenzen von Gesetzgebung, von ihrer Umsetzung mit den konkreten Folgen für die Menschen vor Ort kommen zusammen. Das heißt, dort sind eigentlich die Labore und der Realitätstest, ne, von dem, was Staat über die verschiedenen Ebenen an Randbedingungen und Regulierungsrealität schafft. Und dort sehr viel stärker jetzt nach Wegen zu suchen, um sagen wir, diese Bürokratiekomplexe und diese Verhakungen aufzubrechen. Ich glaube, das ist durchaus der richtige Reflex. Zumal ja noch hinzukommt, dass durch die Hundert und Tausend von Kommunen, die ich habe, ist das ja wie so ein gewaltiger Laborraum, ne? Wo ganz unterschiedliche Teilkonstellationen vorherrschen und man dann immer wieder mal Bedingungen hat, wo dann wirklich richtig tolle neue Sachen ausprobiert werden können, die man danach auch ausrollt. Und gleichzeitig, und da gebe ich dir recht, muss man eben aufpassen, dass es nicht nur Wohlfeil so Sonntagsredenmodus hat, sondern dann eben auch Kommunen und kommunale Vertreter ganz anders in die Gesetzgebungsprozesse auf Bund- und Landesebene einbezogen werden. Ne? Man auch Räume schafft, indem man dann diese kommunalen Erfahrungen auch wieder in die Regulierungs- und Gesetzgebungsarbeit zurückspielen kann und auf die Weise dann wirklich ein über die Ebene stehendes lernendes System entsteht. Und damit kommen wir drittens eben zu dem, was jetzt in der Staatsreformdebatte auf dem Tisch liegt. Und da wäre ich jetzt nicht ganz so pessimistisch, sondern da ist wirklich einiges drin und jetzt ja auch vom Bund mit Ländern verhandelt, von dem ich das Gefühl habe, das hätte eine Game-Changing-Rolle im Vergleich zu vielen Bürokratiereformen, die wir vorher hatten und die dann ja als Tiger gestartet, nur als Bettvorleger geendet sind. Mhm. Und dazu gehört, glaube ich, wirklich auch die ehrliche Bereitschaft, Kommunen und kommunale Vertreter in diese Gesetzgebungs- und Konsultationsprozesse ganz anders einzubeziehen, bis hin, dass man darüber nachdenkt, auch im Bundesrat bewusst kommunale Vertreter zu entsenden über die Länder, um die Stimme präsent zu haben. Aber noch interessanter finde ich jetzt so Lösungen, die zum Teil mit den Ländern ausgehandelt wurden, nämlich so eine Veränderung des Defaults, also des Ausgangswertes in die völlig andere Richtung. Also ich will das an Beispielen, die aktuell diskutiert, festmachen. Es wird darüber diskutiert, dass man sagt, grundsätzlich gilt jeder Antrag an den Staat innerhalb von 6 Wochen als genehmigt, wenn der Staat sich nicht meldet. Also so eine Genehmigungsfiktion, die wir in einzelnen Bereichen schon haben. Und wenn jetzt in bestimmten Bereichen, man sagt, es kann ja nicht sein, dass das dann genehmigt ist in einem Atomkraftwerk, nur weil da nicht alle Prüfungen in 6 Wochen stattgefunden haben, dann kann der Gesetzgeber eine Regelung erlassen, in denen er sagt, nee, bei Atomkraftwerken, da brauchst du wirklich die komplette Genehmigung, selbst wenn es 3 Jahre dauert, ne, weil es uns einfach zu kritisch wird. Aber es hätte zur Folge, dass man eine Anstrengung unternehmen muss, ne, diese pragmatische Lösung wieder komplizierter zu machen und nicht die komplizierten Lösungen, die wir jetzt heute überall haben, einfach weiter fortbestehen. Also durch so eine Umdrehung des Standardwertes würde jetzt, sagen wir mal, ein Riesen erstmal Erleichterungsschub auch entstehen. Oder eine andere Sache, die diskutiert wird, ist, E-Mail gilt als die Standardkommunikationsform mit Behörden. Das heißt, wenn du einer Behörde eine E-Mail geschrieben hast, dann gilt das als offizielle Kommunikation und du hast keine weiteren Formerfordernisse, außer es werden Gesetze erlassen, wo gesagt wird, aber für die und die Geschäfte, Grundstückgeschäfte, da muss man auch weiter vom Grundbuchamt ein Schreiben bekommen und auch schriftlich Widerstand einlegen, dass man dann auf mit einem Schub auf eine neue Kommunikationsrealität dann reagiert. Und sowas könnte man in 10 Jahren dann, wenn sich die Kommunikationswelt nochmal wieder verändert haben, nochmals auch wieder anpassen. Und dass überhaupt über solche Lösungen nachgedacht wird. Drittes Beispiel vielleicht noch die Arbeit an einem Bundesexperimentiergesetz, ne, wo ähnlich, wie wir das in den USA, zum Teil auch in Frankreich haben, man für bestimmte Dinge erstmal, wenn es entsprechend qualifizierte Mehrheiten gibt, von allen gesetzlichen Regelungen, die für dieses Vorhaben gelten, Ausnahmen vornehmen kann, wenn man sie gut begründet. Und über solche Waiver, wie das in den USA heißt, sind zum Teil viele auch total interessante Staatsreformen überhaupt erst entstanden. Und ich nenne immer so ein Beispiel. Lasst uns doch mal 10 Städten erlauben, für 5 Jahre den Denkmalschutz für Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden komplett auszusetzen, um dann zu sehen, was passiert. Weil meine Annahme wäre, wer ein wertvolles denkmalgeschütztes Gebäude besitzt, der hat überhaupt gar kein Interesse an der Maximalverschandelung. Der wird sich selber vermutlich drum bemühen, wenn er da Solar drauf packt. Und das sind ja meistens dann auch die Eigentümer, die dann auch Geld haben für sowas, dass das noch wirklich anständig aussieht. Und dann können wir nach 5 Jahren schauen, funktioniert das eigentlich, nämlich Vertrauen zu haben in Bürgerinnen und Bürger. Und das war ja eines der Grundprinzipien jetzt auch dieser Staatsreformgruppe. Und dann lassen wir das einfach mit der Regel. Und also an den Beispielen wird deutlich, hoffentlich, dass da man sich wirklich mit diesem Papier, das ja auch sehr prominent dann in die Koalitionsvereinbarung eingeflossen ist, sich wirklich einiges richtig Mutiges traut. Also ich bin noch sehr zuversichtlich, dass das wirklich diesmal ein Staatsreformansatz wird, der weiter springt und geht, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben.
Ja, bei diesen 3 verschiedenen Typen, die du jetzt genannt hast, sind mir ein paar Praxisbeispiele ins Auge gesprungen. Und vielleicht springen wir mal da rein und frag dich mal, wie du damit umgehen würdest. Ich nehme mal das erste Thema Genehmigungsfiktion auf. Die Idee des Bauturbo greift das eigentlich ein bisschen auf, ne? Also die Baugenehmigung. Mir ist jetzt hier zuletzt begegnet, dass dann sozusagen die Baurechtsverwaltungsseite gesagt hat, ja, Genehmigungsfiktion heißt keine Genehmigung. Ja, also wenn man ganz sicher sein will, dass genehmigt ist, dann müsste man es trotzdem richtig genehmigen lassen. Also diese Binnendifferenzierung wurde aufgemacht. Das fand ich eine interessante, wenn man so will, erstmal rhetorische Figur. Wie begegnet man dem? Also ist das jetzt eigentlich gar keine richtige Genehmigung? Weil das hat es so ein bisschen insinuiert. Ja, wie könnte man dem begegnen auf der operativen Ebene? Was dazu passt, ist ein zweites Beispiel. Das Land NRW hat zum Beispiel die Vergabegrundsätze für die Kommunen extrem entschlackt. Jetzt zu Beginn des Jahres die Vergabeordnung. Es gibt jetzt noch diese sozusagen europaweit vorgegebenen Schwellenwerte. Auch da habe ich in der Praxis erlebt, dass es dann doch von Vergabestellen sozusagen Übersetzungen dieser neuen Rechtsregel gab, die fast noch restriktiver anmuteten als das, was es vorher schon gab. Und zwar mit dem Dreh, wenn Sie ganz sicher sein wollen, keinen Fehler zu machen, dann sollten Sie sich an folgende Grundsätze halten. Die waren dann noch sehr viel enger gefasst als das, was die Rechtslage jetzt eigentlich modernerweise hergibt. Jeder, der die Rechtslage kennt, kann es vielleicht einsortieren und einschätzen, aber ist vielleicht doch oder fühlt sich ins Boxhorn gejagt von dieser Aussicht, die persönliche Haftung könnte hier eine Rolle spielen. Und das wäre der letzte Teil dessen, was du eben gesagt hast, das Umstellen sozusagen von harter Regulierung auf, wir wechseln mal in den Modus des Vertrauens und wenn dann was schiefläuft, dann können wir uns sozusagen die Aspekte angucken. Das stößt jetzt aus meiner Sicht aber durchaus auf eine Kommunalverwaltung, die ja erstmal sehr sicherheitsaffin und sehr wenig freiheitsliebend ist. Also wenn man da hört, ja, also wir vertrauen euch, aber ihr müsst schon gucken, ob möglicherweise die persönliche Haftung keine wichtige Rolle spielt, dann wird sozusagen das Vertrauen nicht in dem Sinne ausgelebt, dass man sagt, wir nutzen jetzt als Verwaltungsguerilla hier die Freiräume, sondern wir fahren uns noch enger rein in die Absicherungsmodi, die wir uns sowieso schon zurechtgelegt haben. Das soll jetzt nicht konterkarieren, was das sozusagen, so habe ich dich ja auch verstanden, dieser Impuls lohnenswert ist, wichtig, eine Voraussetzung, damit überhaupt diskutiert wird. Wie kann man aber jetzt diesen Einwänden oder diesen operativen Hemmnissen, die einem da begegnen, wie kann man denen jetzt begegnen? Oder wie wärst du denen begegnet als Oberbürgermeister mit kommunaler Verantwortung, um dem vorzubeugen, dass jetzt genau man in dieses Loch wieder reingeht, aus dem man gerade rausgekrabbelt ist?
Nee, absolut. Also diese Herausforderungen sind da, aber ich glaube, dass das alles lösbar ist. Also nehmen wir mal die Genehmigungsfiktion bei Baugenehmigungen. Ne? Also auch dort kann man dann ja, sagen wir mal, im Festlegen erstens nochmal ein expliziter Hinweis, so etwas wie Abstandsflächen zu deinen Nachbarn. Wir weisen hier noch darauf hin, der Nachbar kann klagen, wenn du sie nicht einhältst. Und der erfolgreich klagt, kann das sein, dass es zurückgebaut werden muss. Aber wir übernehmen da jetzt nicht mehr die Verantwortung. Es gilt die Genehmigungsfiktion. Aber dann ist es ja auch für uns ganz gut, dass wir gar nicht formal genehmigt haben, weil wir da nicht in der Verantwortung waren, das zu prüfen. So ähnlich wie in den USA, dann hast du einfach ein Problem, dass dein Nachbar dich verklagt und dann musst du das Ding abreißen. Und außerdem legt man noch fest, und bei groben Brandschutzverstößen in den Gebäude, sagen wir mal, dann behalten wir uns vor, dann auch Veränderungen anzuordnen. Aber für alles andere ist das Ding dann faktisch genehmigt. Der Staat hat kein Recht mehr, weil er dann doch merkt, boah, also das sieht jetzt aber schandelig aus und irgendwie die Denkmalbereichssatzung ist da nicht sauber eingehalten sagen wir noch ein paar andere Dinge. Das sind dann keinerlei Gründe mehr. Also man könnte das so einschränken, sodass man diese wenigen Punkte, mit denen dann immer wieder von den Partisanen, die du gerade da zitiert hast, argumentiert wird, dass man die entkräftet und sagt, so der Rest ist einfach so, das nehmen wir jetzt hin. Bei dieser Frage Vergaberecht hast du absolut diese Dynamik in einzelnen Kommunen. Ne? Man ist völlig unsicher, es gibt gar keine Leitplanken mehr. Und wenn dann die falsche Fraktion in der Verwaltung übernimmt, dann hast du ein Vergaberecht, das noch 10-mal restriktiver ist als alles, was vorher da war. Und da ist jetzt dann die Dynamik wichtig, dass die, die sich was trauen, ne, dass die das entsprechend ausgestalten. Und die haben ja verschiedene Absicherungsmechanismen. Ne? Also du kannst dann ja die sehr viel liberalisierteren Vergaberegeln deiner Stadt, die schickst du nochmal durch den Stadtrat, weil dann hat eine Verwaltung eine politische Legitimation. Man kann dann beschließen und außerdem machen wir noch 2 zusätzliche Stellen in Korruptionsprävention, weil natürlich die Klagegefahr ist, die Grenzen sind erhöht, das kann häufiger passieren. Da müssen wir jetzt an der Ecke ein Stück mehr drauf schauen. Aber wir stellen durch den Kämmerer eine Reserve von jetzt einer Großstadt wie Wuppertal 2 oder 3 Millionen Euro jedes Jahr ein, für Klagen von irgendwelchen nicht berücksichtigten Anbietern bei Vergabefehlern. Sondern wir machen damit deutlich, wenn es zu so einem Haftungsfall kommt, weil wir wirklich sehr frei agiert haben und das wollen, dann wissen wir, dann können Schadensersatzforderungen auf uns zukommen. Die decken wir auch ab, weil wir eben genau wissen, der Effekt, ne, und das, was uns das an Kosten einspart, wenn wir das beschleunigen, der ist 10-mal so hoch. Und dafür hole ich mir eine politische Legitimation im Rat. Ne. Also wer da proaktiv mit umgehen will, der kann das so ausgestalten. Und ich glaube, dann findet irgendwann so ein Race to the Top statt. Ne. Dann sagt man der Nachbarstadt, ist ja Wahnsinn, wie die vergeben und wie die das geregelt haben. Bei uns ist es ja noch schlimmer geworden als vorher. Jetzt lass doch mal gucken, ob wir nicht die Regeln der Nachbarstadt 1:1 zu übernehmen. So passieren ja auch heute oft dann die Reformen, auch im bestehenden Gesetzesrahmen, dass du denkst, hä, wieso machen die denn das so pragmatisch? Das geht doch gesetzlich immer gar nicht, haben mir meine Leute erklärt. Und dann fragst du da mal nach, sagen, ja, hatten wir auch diese Argumente, aber wir haben das so und so geregelt und uns das auch nochmal durch den Rechtsanwaltskanzler prüfen lassen, das ist völlig okay so. Ne? Und dann kannst du mit dem Ding zurückkommen und sagst dann deinen Leuten, nee, wir machen das jetzt genauso. Eure Argumente lasse ich jetzt nicht einfach gelten. Wenn mein Nachbar Oberbürgermeister nicht im Knast sitzt, werde ich das auch nicht. Also setzen wir das jetzt so um. Und das wird in einem liberalisierteren Umfeld, kannst du das natürlich dann auch sehr viel stärker in der Form praktizieren.
Ja, das heißt ja, dass das neue Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, da kommt das ja in gewisser Weise zusammen, weil das wäre jetzt sozusagen ein schöner Anwendungsfall, auch wo man das ja auch wunderbar erproben kann. Also die datenschutzrechtlichen Bedenken, die eine Kommune hat, die aber die 5 anderen nicht haben, die zusammenzunehmen und da sozusagen so einen Entwicklungsschritt hinzuschieben. die Beispiele jetzt, mit denen du operiert hast, wie lernt man denn als Kommune eigentlich sowas? Also das lernst du, weil du es von anderen Bürgermeistern des Landes gehört hast, weil du jemanden in deiner Verwaltung gehabt hast, den du losgeschickt hast, zu sagen, kümmert euch mal darum, wie haben andere das organisiert? Sind das Zufallstreffer, man kriegt es irgendwie zugetragen oder ist es einfach handwerkliche Erfahrung, die man sammelt, wenn man das Amt ausübt?
Ich glaube, ganz viel ist Peer-Learning. Ne? Also man lernt von anderen Akteuren, in anderen Kommunen, die auf mit den gleichen Themen konfrontiert sind. Da spielen dann die Arbeitskreise im Städtetag und im Städte- und Gemeindebund eine zentrale Rolle als Erfahrungsaustausch. Ne? Also jeder Baudezernent weiß eben, welche Kollegin er in einer anderen Stadt anrufen kann, weil die immer weit vorne weg sind. Und es gibt nämlich zusätzlich natürlich auch Orte und Foren, um diese Innovationen zu begleiten. Also dieses, zum Beispiel dieses Reformnetzwerk von Project Together hat sehr intensiv den Bauturbo begleitet, ne? Um so eine Plattform zu schaffen, wo Kommunen sich dann austauschen können. Wie können wir das eigentlich nutzen, das auszuwerten, ans Ministerium zurückzuspielen? Also solche Lernräume brauche ich. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Das A und O sind eben Akteurinnen und Akteure, die Lust haben zu gestalten, besser zu werden und zu lernen. Wenn du in deiner Kommune nur Akteure hast, die das eigentlich überhaupt nicht interessiert, ne, die das immer so machen wollten wie bisher und sich dann in dem politischen Kontext mit Lokalpolitikern, die auch noch nie aus ihrer Stadt rausgekommen sind, absichern, dann geht natürlich nichts voran. Aber ich habe gerade Verwaltung anders wahrgenommen. Also das sind die Dichter an Überzeugungstäterinnen und Täter, die wirklich wollen, dass es in ihrer Stadt läuft und die daher auch gucken, wo läuft es denn anders, wie kann ich das einbringen, die ist unwahrscheinlich hoch. Also insofern bin ich an der Ecke dann auch zuversichtlich, wenn mehr Gestaltungsräume geschaffen werden, dann sind auch die Diffusionsmuster für das Wissen da.
Das mit den Akteuren, von denen man lernen kann, ist ein super Stichwort, weil wir uns jetzt überlegt haben, bei der Wiederaufnahme unseres Podcasts, dass wir schließen mit so einer Art Schneeballeffekt. Und wir unsere Gäste, in dem Falle jetzt dich, fragen, mit wem wir denn eigentlich in den nächsten Folgen sprechen sollten. Und das wäre jetzt meine Frage tatsächlich an dich. Also wenn man dieses Thema kommunale Handlungsfähigkeit jetzt in diesen Verästelungen und Vertiefungen weiter bearbeiten will, wer wäre aus deiner Sicht, wer wären Personen, die sich lohnen anzusprechen, um über das Thema weiter vertieft zu sprechen? Wer würde dir einfallen? Wer wäre interessant als Gesprächspartner?
Wow, da gibt es natürlich viele, ne? Also
ich habe es auch mehr als zwei nennen.
Ja, also gerade wenn es jetzt um diese gesamten Baustadtentwicklungsperspektiven geht, ist Frauke Burgdorf immer eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die ja lange bei der Montagsstiftung waren, jetzt Dezernentin und Dezernent in Aachen ist und eben auch in einer extrem reflektierten Form guckt, was geht eigentlich in Städten. Es ist, glaube ich, total interessant, jetzt mit Vertretern jetzt aus diesen Veränderungsministerien zu sprechen, ne? Also gerade im Bauturbo mit den zuständigen Abteilungsleitungen, Referatsleitungen, die jetzt sowas umsetzen und auch diese Lernplattform auf den Weg bringen. Auch im Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung ist eine total klasse zweite und dritte Führungsebene da, ne? Hochinnovative Leute, die diese Dinge umsetzen wollen. Und dann kriegt man mal auch dort so einen Eindruck aus dem Maschinenraum, wie denken die Kommunen mit? Und dann, ich sprach das an, Project Together, dieses Reformnetzwerk und dort die Koordinatorinnen und Initiatorinnen, auch die können einem guten Überblick geben, wo läuft eigentlich viel Reform. Das Netzwerk junger Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist auch ein toller Ort mit auch einer super geführten Geschäftsstelle, Henning Witzel, weil die sind alle um die 30 plus minus und die wollen ihre Stadt und Welt verändern, ne? Weil die sagen, hier, ich bin ja noch 40 Jahre, müssen wir jetzt einfach ein Stück besser machen. Also da ist so ein ganz anderer Grundhabitus, als es bei jemandem wie mir mit um die 60, wo du denkst, boah, das läuft nicht so, aber irgendwie schleppst du dich vielleicht noch bis zur Rente. Und darum lohnt es einfach, mit den jungen Reformerinnen und Reformern zu sprechen. Also diese Energie, das mag ich auch selber immer wieder, steckt an. Aber ich kann dir im Nachgang da gerne noch eine größere Liste liefern, weil
ja, ist wunderbar.
Die Akteure, die Mut machen, davon gibt es viele. Und ich glaube, da habt ihr noch für ein paar Jahre hier im Podcast dann ausreichend Material und Menschen.
Ja, das ist super. Es sind ja schon 5 genannt, weitere in der Pipeline. Und du machst jetzt aber auch einen ganz frischen Eindruck, würde ich sagen. Insofern passt vielleicht der Titel des Buches mit dem Dienstschluss nur vorübergehend. Es geht ja dann weiter.
Ja, danach geht es dann ja weiter. Ne?
Genau. Bei uns aber heute nicht mehr. Wir gucken jetzt einfach mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt sozusagen Dienstschluss für den Podcast. Insofern tausend Dank an dich, Uwe, dass du mitgemacht hast. Das war wunderbar, hat großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
Super, lieben Dank, war schön.
Der WIKA-Podcast ist eine Produktion der Wissenschaftscampus NRW GmbH. Mehr Infos und Kontakt unter www.wika.nrw. Gastgeber Prof. Dr. Martin Florak. Sprecherin Isabel Steinhauer. Redaktion, Konzept und Kommunikation Lisa Debu. Postproduktion und Text Isabel Steinhauer.